Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen in der Gemeinde, wo meine wunderbare Frau groß geworden ist. Und da ich auch viele hier persönlich kenne, ist mir ein Vorrecht, hier zu stehen. Wer mich vielleicht noch nicht ganz einordnen kann, ich komme aus der Gemeinde in Schlang, bin dort in der Jugendleitung und bringe von dort ganz, ganz herzliche Grüße an euch mit. Und um die Brücke zu schlagen zu meiner Predigt, möchte ich mit einer Erzählung beginnen. Okay. Und zwar gab es mal einen Stamm in Afrika, der zum Holen von Wasser mehrere Kilometer zurücklegen musste. Ich brauche hier nur ein paar Zentimeter. Aber diesen Weg, um das Wasser zu holen, da brauchte der Stamm fast einen ganzen Tag lang. Und irgendwann sah das ein großzügiger Bürger dieses Landes und hatte Mitleid und spendete diesem Stamm ein Pickup. Ich weiß nicht, ob euch dieser Pickup geläufig ist. Den meine ich nicht, das ist der Schokoriegel, der ist sehr lecker. Aber ich meine diesen Pickup, das ist nämlich ein Kleinlaster mit einer so großen Ladefläche, dass da mehrere Wasserkanister drauf passten. Und er schenkte ihnen diesen Pickup und erklärte ihnen, wie das alles funktioniert und wie schnell das Wasserholen damit geht. Und der Stamm, der war begeistert. Allerdings gab es ein Problem. Eine Tankstelle in erreichbarer Nähe wird erst in einem Jahr gebaut. Und deshalb erklärt dieser großzügige Bürger diesem Stamm, wie alles genau funktioniert und was dann zu tun ist. Das war ein Freudentag. Nach einem Jahr machte dann tatsächlich die Tankstelle auf und der Stamm wurde persönlich durch mehrere Botschafter dieses Bürgers informiert und eingeladen. Die Dorfbewohner nahmen das zwar zur Kenntnis, aber glaubten nicht, dass das funktionieren soll, dass so ein großes Gerät einfach von alleine fährt, wenn man es einfach mit etwas Flüssigkeit befüllt. Einige Monate später kam dann der Sohn des großzügigen Bürgers und wollte sich informieren oder schauen, ob da auch alles reibungslos läuft. Die Bewohner zeigten dann auch den Wagen, der noch unbenutzt in einer extra dafür angefertigten Hütte stand. Er wollte sie dann dazu bewegen, diesen ursprünglichen Sinn des Autos, dieses Pickups zu nutzen. Aber die Dorfbewohner wollten ihm irgendwie keinen Glauben schenken. Und so nahm er dieses Auto, schenkte es einem anderen Dorf, das es auch nötig hatte. Und die waren so froh über dieses dienstbare Geschenk, dass sie sich sogar nach dem Namen dieses Sohnes benannten. Eine unglückliche Geschichte für das eine Dorfvolk und eine unglaubliche für den zweiten Stamm. Klar, das ist jetzt nur eine ausgedachte Geschichte, die jetzt keine Wahrheit 1:1 darstellt, sondern es dient dazu, um einiges zu veranschaulichen. Der Pickup, der stellt eine gewaltige Kraft dar, die bereitsteht, aber nicht genutzt wird. Ich beschäftige mich schon etwas länger mit dem Heiligen Geist, der uns auch in der Bibel vorgestellt wird, der uns mit Kraft ausstattet. Und ich habe die Befürchtung, dass ich oft mein Wasser mühselig hole, anstatt mit diesem kräftigen Pickup zu fahren. Vielleicht sind wir oft frustriert, dass das Wasserholen so anstrengend ist, aber nutzen nicht den Pickup, nicht diesen LKW, weil wir nicht vielleicht nicht ganz verstehen oder nicht glauben, dass das funktioniert. Und das ist auch der Grund meiner Predigt. Mir ist es wichtig, dass wir mehr verstehen, wer der Heilige Geist ist. Und dazu gehen wir erstmal an die Grundlage. Ich habe den Galaterbrief näher studiert, weil dort, sage ich mal so, die Geschichte des Heiligen Geistes ganz gut verdeutlicht wird. Und ich lese dazu auch noch ein Buch von einem gewissen Gordon Fee, was mich da einfach sehr viel weitergebracht hat. Vielleicht kurz zu den Hintergründen des Galaterbriefes. Der Brief ist von Paulus geschrieben an mehrere Gemeinden in diesem Gebiet Galatien. Und die Galater, die standen in der Gefahr, von dem Evangelium, was Paulus ihnen gepredigt hat, abzukommen. Es gab nämlich viele Irrlehrer, die versucht haben, die Christen wieder an das mosaische Gesetz zu binden. Und diese Tatsache war für Paulus Alarmstufe Rot. Und warum das Alarmstufe Nummer Rot war, argumentiert er jetzt in diesem Brief. Und er zeigt chronologisch auf, warum das völliger Unsinn ist, sich wieder an das Gesetz zu halten und wozu wir eigentlich als Christen berufen sind. Und im Galaterbrief, da macht Paulus nämlich einen Schlenker in die Vergangenheit, ins Alte Testament. Und damit wir das gemeinsam ein bisschen mehr verstehen, habe ich hier eine Zeitleiste aufgestellt, die bei der Schöpfung beginnt. Wir wissen, es kam der Sündenfall, wo Adam und Eva aus dem Garten Eden, aus der Gemeinschaft und aus der Gegenwart Gottes getrennt wurden. Und dann, in diesem Galaterbrief, bringt Paulus nämlich Abraham ins Spiel. Paulus sagt, dass Abraham an Gott glaubte und dieser Glaube von Abraham wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, lesen wir in Galater 3, Vers 6. Deswegen wird Abraham auch oft als Vater des Glaubens bezeichnet. Interessant ist zu wissen, dass es zu der Zeit von Abraham noch nicht das Gesetz gab. Das Gesetz kam erst 430 Jahre später durch Mose am Berg Sinai. Und das ist das, was die ganze Schrift schon lange vorher versprochen hat. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf Grundlage des Glaubens für gerecht erklärt. Galater 3, Vers 8. Und schon im Alten Testament lesen wir in Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das heißt, Gottes Plan, vor ihm gerecht zu werden, ist allein der Glaube an ihn. Und was Paulus hier noch erwähnt ist, dass Gott mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen hat. Das lesen wir in 3, Vers 17. Nämlich, dass durch den Nachkommen Abrahams, und damit ist Jesus Christus gemeint, lesen wir in Vers 16, dass durch Jesus Christus alle Menschen aus allen Völkern gesegnet werden. Es ist ein Bund, der auf dem Glauben basierte. Und wenn jetzt, 430 Jahre später, das Gesetz kommt, kann dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, nicht aufgehoben werden. Denn durch das Gesetz, so sagt Paulus, kann niemand gerettet werden. Galater 2, Vers 21. Das ist ja eigentlich auch logisch, weil sonst müsste Jesus ja gar nicht sterben. Wenn wir die Möglichkeit hätten, vor Gott gerecht zu werden aufgrund des Gesetzes, dann müssten wir eigentlich nur das Gesetz erfüllen und wären vor Gott gerecht. Aber Paulus sagt, das ist nicht so. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was ist denn die Aufgabe des Gesetzes? Die Aufgabe ist, das ans Licht zu bringen, dass unser Tun als sündiger Mensch Gottes Gebote übertritt. Galater 3, Vers 19. Mit anderen Worten, es soll uns klar machen, dass wir durch unser Tun eine Schuld vor Gott haben. Wenn du einen Führerschein hast, bist du sicher schon mal durch eine Spielstraße gefahren und du merkst, wie schwer das ist, die ganze Zeit 7 km/h zu fahren. Und angenommen, du wohnst da, wo Schwarzens wohnen oder wo Gerzens wohnen, auf dem Kaukenberg, dann muss man ganz schön lange so eine Spielstraße langfahren. Und angenommen, du fährst dort schneller, weil es schon abends ist und keine Kinder dort spielen, übertrittst du das Gesetz. Und wenn jetzt ein Blitzer aufgestellt werden würde, würde er dich blitzen. Und dir wird klar, ich habe das Gesetz überschritten. Aber hast du das Gesetz erst jetzt überschritten oder schon vorher? Schon vorher. Schon immer. Und wann hast du das Gesetz besser befolgt? Als du zu schnell gefahren bist und nicht geblitzt wurdest? Oder dann, wo du geblitzt wurdest? Ist auch logisch, bei beiden. Aber der Blitzer zeigt dir jetzt ganz klar, du hast das Gesetz übertreten. Und so ist das Gesetz. Es macht unseren sündigen Zustand deutlich. Es zeigt an, dass wir eine Schuld vor Gott haben. Und dieses Gesetz ist jetzt so lange da, bis sich diese Verheißung erfüllt, dass derjenige kommt, auf den sich Gottes Zusage mit Abraham bezog. Hier sehen wir nochmal den Blitzer als Erinnerung. Und die Verheißung ist erfüllt in Jesus Christus. Ist das Gesetz deshalb schlecht und sündig? Wer da näher eintauchen will, Römer 7, von 7 bis 13, das könnt ihr mal zu Hause lesen. Das ist super interessant. Und Paulus sagt, nein, das Gesetz ist nicht sündig und nicht schlecht, denn auch das Gesetz ist ebenfalls durch den Geist inspiriert. Lesen wir in Römer 7, Vers 14. Und in 2. Korinther 3, Vers 7 lesen wir, dass auch das Gesetz in Herrlichkeit gegeben worden ist. Aber das Gesetz dient nicht als Mittel zur Rechtfertigung, sondern das Gesetz dient als ein Instrument, das auf die Gerechtigkeit Gottes hinweist und das unsere Unfähigkeit deutlich macht, dass wir diese Gerechtigkeit nicht durch Einhalten von Geboten irgendwie erlangen können. Es ist ein Bund auf steinernen Tafeln. Und diese steinernen Tafeln, die symbolisieren eigentlich diese Leblosigkeit. Es ist ein Bund des Buchstabens, der, wie Paulus in 2. Korinther 3, Vers 6 sagt, tötet, wer sich darauf verlässt und durch Einhalten der Gebote vor Gott gerecht dastehen möchte. Und jetzt, wo Jesus Christus da ist, ist das Gesetz abgelöst. Wir sind nicht mehr wie Sklaven, die unter dem Gesetz sind, sondern wenn wir an Jesus Christus glauben, sind wir Söhne und Töchter Gottes. Galater 3, 26. Und ein Kapitel später, in Vers 6, sagt Paulus, und weil ihr nun Söhne und Töchter Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes, wo? In eure Herzen gesandt. Und dieser Geist betet, aber lieber Vater. Das war der Urplan. Diese persönliche Gegenwart Gottes, die Adam und Eva erlebten, ist durch Jesus Christus und den Heiligen Geist in einem unvorstellbaren Maße zurück. Und auch das wird schon im Alten Testament angekündigt. In Jeremia 31 beispielsweise wird verheißen, dass Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, Vers 33. In Hesekiel 36, Vers 26 steht, dass Gott uns ein neues Herz geben und einen neuen Geist in unser Innerstes legen will. Und er spricht hier den Tausch an, die steinernen Herzen werden ausgetauscht in ein fleischernes Herz, in ein lebendiges Herz. In Vers 27 schreibt Gott, er will seinen Geist in unser Innerstes legen. Und ein Kapitel später äußert Gott den Wunsch, unter uns leben zu wollen. Der Plan war also schon immer, dass Gott mit uns eine Beziehung haben will. Und durch den Glauben an Jesus Christus ist das Opfer jetzt dargebracht, dass der Geist, dass das Gesetz erfüllt ist und dass unsere Schuld weggewaschen ist. Und auch im Alten Testament mussten stellvertretend immer wieder Opfer dargebracht werden, die im Endeffekt alle auf Jesus Christus hindeuteten. Wir wissen von Pfingsten, der Heilige Geist wurde ausgegossen und in Johannes 14, Vers 23 lesen wir, dass Gott und Jesus jetzt bei uns Wohnung nehmen wollen. Der Geist, der jetzt aktiv ist, ist nun der Beweis des neuen Bundes. Er bringt die Gerechtigkeit hervor, die der frühere Bund eigentlich gefordert hat, aber nie verwirklichen mochte. Und nicht mehr durch das Gesetz, sondern durch den Geist werden wir jetzt geleitet. Galater 5, 16. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Und in Vers 18 lesen wir, wenn ihr aber von dem Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und darum geht's im Christenleben. Es ist eine komplett neue Zeit, ein komplett neues Zeitalter ist eingeläutet. Und es ist total interessant, weil Paulus zu diesem Zeitpunkt, wo er das schreibt, noch gar nicht dieses Neue Testament hat, wo wir schon ganz viel über den Heiligen Geist erfahren können. Er hat das Alte Testament und liest oder kann diese Verheißung lesen oder er kennt die wahrscheinlich auswendig, er ist Pharisäer und kennt somit das ganze Alte Testament, was da drin steht, und plötzlich merkt er, diese ganzen Verheißungen sind eingetroffen. Hier läuft etwas komplett anders. Die Verheißungen sind erfüllt. Der Bund von damals mit Abraham und Gott ist jetzt eingetreten. Gottes Gegenwart ist wieder zurück. Und ich weiß nicht, ob das für uns irgendwie schon zu selbstverständlich ist oder ob wir das nur in unserem Kopf als Wissen abgeheftet haben. Aber das ist die gewaltigste Botschaft, die es für uns Menschen gibt. Und wie ist diese Gegenwart Gottes zurückgekommen? Wie wohnt Gott jetzt inmitten seines Volkes? Gott wohnt wieder unter seinen Leuten durch den Heiligen Geist. Und jetzt ist die Frage unausweichlich, wer ist denn dieser Heilige Geist? Und wir als freie Gemeinden bekennen ja, dass wir an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben. Aber ich habe den Eindruck, dass wir den Heiligen Geist irgendwie nur ziemlich wenig kennen oder irgendeine Art grauer Nebel so irgendwie über diesem Geist Gottes hängt. Ich habe ein Zitat, die meisten Menschen bevorzugen es ohnehin, Gott auf eine Größe zu reduzieren, die ihre eigenen Hirne begreifen können, damit sie ihn unter Kontrolle haben. Es liegt auch daran, dass die Kirche diese Menschen im Stich gelassen hat, indem sie den Geist fortwährend darauf reduziert hat, Teil unseres Bekenntnisses und ein Dogma zu sein, ihn aber nicht als vitale, erfahrbare Realität im Leben gläubiger Menschen vermittelte. Der Heilige Geist wird uns durch die Bibel als der Geist Gottes vorgestellt, als eine Person. Das heißt, der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Auswirkung oder irgendeine Kraft, die von irgendwoher kommt, sondern der Heilige Geist ist aus sich selbst heraus tätig. Er ist eine Person. Bei Personen, da denke ich oft an einen Menschen, aber Person heißt dabei nicht gleich Mensch, sondern eine Person ist jemand oder ein Wesen, das selbstständig handeln kann. Und genau so ist der Heilige Geist anzusehen. Er wird in der Bibel vorgestellt, dass er aus sich selbst heraus handelt, dass er Dinge tut. Zum Beispiel führt er uns zum vollen Verständnis der Wahrheit. Der Geist erforscht alle Dinge, erkennt die Gedanken Gottes. Der Heilige Geist lehrt die Gläubigen den Inhalt des Evangeliums. Er wohnt unter oder in gläubigen Menschen. Er gibt denen, die glauben, das Leben. Er ruft aus unserem Herzen. Er führt uns die Wege Gottes. Er bezeugt unserem Geist. Er hat Wünsche, die im Gegensatz zum Fleisch stehen, hilft uns in unseren Schwachheiten, tritt fürbittend für uns ein, stärkt glaubende Menschen. Und der Heilige Geist ist auch der, der die Früchte des Geistes in uns bewirkt. Er ist nicht einfach nur eine Kraft, die uns dann und wann mal zur Verfügung steht, sondern er ist eine Person der Dreieinigkeit. Zumindest sagen wir das in unserem Glaubensbekenntnis ganz klar. Der Heilige Geist ist also keine unpersönliche Kraft oder irgendein unpersönliches Symbol, was wir für ihn gerne verwenden, wie Feuer, Wind, Taube oder Öl, sondern er ist die persönliche Gegenwart Gottes in unserem Leben. Das, was die Propheten im Alten Testament angekündigt haben. Und ich glaube, wir berauben uns dieses Geschenkes Gottes, wenn wir dem Heiligen Geist kaum Beachtung schenken. Wie in der Anfangsgeschichte, wo der Stamm diesen LKW kaum Beachtung geschenkt hat. Wisst ihr, was ich nicht ganz verstehe? Ich lese zum Beispiel in den Evangelien, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, es ist gut, dass ich die Welt verlasse, denn ich werde den Heiligen Geist senden. Johannes 16, 7. Es ist gut für mich, dass Jesus nicht mehr leibhaftig hier ist, sondern dass er den Heiligen Geist gesendet hat, dass er in mir lebt. Aber ich denke, eigentlich wäre es doch besser, wenn Jesus hier wäre, wenn ich mit ihm sprechen könnte, wenn ich ihm Fragen stellen könnte. Aber wenn der Geist aktiv in unserem Leben ist, dann ist es nichts anderes, als Jesu Sinn zu haben. 1. Korinther 2, Vers 16. Es ist nichts anderes, als wenn Jesus unter uns ist. Und der Geist, der tut ja auch nichts anderes, als das zu sagen, was er hört. Das lesen wir in Johannes 16, Vers 13. Und wenn der Heilige Geist in uns ist und den Platz hat, was zu sagen und zu handeln, dann wird er uns auch nichts anderes sagen, als das, was Gott will, was der Sohn will, denn sie sind eins. Und wenn wir wirklich biblisch leben wollen, dann dürfen wir den Heiligen Geist nicht irgendwie abtun, sondern wir müssen an die Gegenwart in Person des Heiligen Geistes in uns glauben, genauso wie wir an Jesus Christus glauben, genauso wie wir an Gott, den Vater, glauben. Er ist ja schließlich keine mysteriöse Kraft, sondern er lebt in uns. Und wenn du Jesus Christus angenommen hast, schenkt er dir den Heiligen Geist, seine verheißene Gegenwart in dir, der dich führt, in die Wahrheit leitet, dich befähigt, seinen Willen zu tun und so weiter. Es ist ab dem Zeitpunkt ein Leben wie in einer Partnerschaft. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Frau Christina es total gern hat, wenn sie nach Hause kommt und ich schon vorher da bin, dass es so einigermaßen aufgeräumt ist. Und sie ist traurig oder betrübt, wenn zu Hause totales Chaos herrscht. Wenn das Bett nicht gemacht ist oder die Socken rumliegen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Männer, wahrscheinlich nicht, aber das ist sowas, wo eine Frau mal betrübt sein kann. Und weil ich mit ihr in einer Partnerschaft lebe, achte ich darauf, was ihr wichtig ist. Und ich glaube, es ist auch so mit dem Heiligen Geist. Ab dem Zeitpunkt, wo er in uns lebt, soll es selbstverständlich sein, dass wir auch darauf achten, was sein Wille ist. Wenn wir ihn missachten und Dinge tun, die Gott nicht gefallen, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Das lesen wir in Epheser 4, Vers 30. Wenn wir aber mit ihm leben und ihm Raum geben, Paulus nennt es in Epheser 5, Vers 18, uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, dann kann Gott durch seinen Geist in uns wirken und er prägt Jesu Ebenbild in uns hinein. Er weist uns auf Sünden hin, er bewirkt seine Eigenschaften in uns, er gibt uns Freude und. Und die Früchte aus Galater 5, die sind ja auch nichts anderes als Eigenschaften Jesu, als Eigenschaften von Gott. Ja, was heißt das Ganze für mein Leben? Es heißt, zu verstehen und zu glauben, dass der Heilige Geist in mir wohnt, der ich Christ bin. In Galater 5, Vers 25 steht, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch Schritt auf Schritt und Tritt von diesem Geist leiten lassen. Es heißt für dich, in dieser Realität zu leben, dass du nicht allein unterwegs bist. Jesus lebt durch den Geist in dir. Es ist ein Leben in Partnerschaft. Und vielleicht heißt es für dich, dich von Dingen zu lösen, dich von Dingen zu trennen, die dich immer wieder dazu bringen, dass der Heilige Geist betrübt wird. Es heißt zu überlegen, ob das, was ich tue, dem Heiligen Geist gefällt. Und das kannst du anhand der Bibel, anhand des Wortes Gottes total gut überprüfen. Hast du schon mal um Verheißung gebetet, was der Heilige Geist in deinem Leben bewirken will? Wir haben vorher die Aufgaben oder einige Aufgaben vom Heiligen Geist gesehen. Hast du schon mal dafür gebetet, dass der Heilige Geist dich in die Wahrheit führen soll? Dass er die Früchte des Geistes in dir bewirkt? Dass er dich ganz konkret führt? Dass Jesus dich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Dass er dich befähigt, mit Sünden zu brechen und dein Leben zu führen, was Gott gefällt? Fang nicht damit an, dass der Heilige Geist dir einfach alles zeigen soll, was du anziehen sollst, wohin du jetzt gleich mit dem Auto fahren sollst, sondern gebe dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Lass dich, wie Paulus es sagt, erfüllen mit dem Heiligen Geist und er wird anfangen, Dinge in deinem Leben zu verändern. Er wird Früchte wachsen lassen. Denn sein Ziel ist es nicht, dir irgendwelche Erlebnisse zu präsentieren, wie wir das vielleicht heute in der heutigen Zeit so oft erfahren oder sehen, obwohl du, glaube ich, auch viel mit dem Heiligen Geist erleben wirst. Aber das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist es, dass Gott wieder gegenwärtig ist unter seinen Leuten und er uns jetzt Kraft und Leitung gibt, ihm ähnlicher zu werden. Und er wird dich befähigen und er wird dich verändern. Und dazu darfst du bereit sein. Und es geht dann darum, dass du dich dann nicht mehr so verhalten musst, wie man das als Christ so tun muss. Und du lebst vielleicht etwas, woran du vielleicht gar nicht mit deinem Herzen glaubst. Sondern es geht darum, dich von ihm in Freiheit führen zu lassen, dass er dich befähigt, mit Sünden zu brechen, dass er dich befähigt, aus einem Leben auszubrechen, was dich gefangen hält, dass er dich befähigt, Gott gehorchen zu können, dass er dich befähigt, Jesus ähnlich zu leben. Ich hatte letzte Woche ein eindrückliches Erlebnis, wo ein junger Mann zu uns in die Gemeinde kam. Und dieser Mann, der kommt aus einem Milieu, wo Drogenkonsum und Kriminalität Alltag ist. Und dass die meisten von diesen Leuten überhaupt keine Aussicht mehr sehen, da irgendwie wieder rauszukommen. Und er kommt jetzt zu uns in die Gemeinde, weil er Antworten sucht. Weil er Antworten sucht, wie man aus dieser hoffnungslosen Lage entkommen kann. Er sucht eine Antwort, wie Christsein funktioniert. Weil irgendwie kann er sich das nämlich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wie man aus so einer hoffnungslosen Lage irgendwie ausbrechen kann. Ja, und was sagt man so einem Menschen, der es kennt, am Leben zu scheitern? Klar, wir kennen da aus der Kinderstunde alle das gute Zitat, lies die Bibel, bet jeden Tag. Aber ich glaube, das ist nur ein schwacher Trost. Und ich habe mich gefragt, ist das unsere Antwort für Menschen, die gefangen sind in den Machenschaften Satans? Ich meine, wir brauchen ja noch nicht mal so weit zu schauen. Auch bei uns Gemeindeleuten haben wir teilweise tiefgehende Probleme. Wir haben Sünden, in denen wir gefangen sind, wo wir es irgendwie nicht schaffen, dort auszubrechen. Oder vielleicht schaffst du es schon seit Monaten oder seit Jahren oder hast du es irgendwie noch nie geschafft, mit Gott beständig zu leben und das zu erfahren, dass das Christsein wirklich auf Freude machen kann, dass das Christsein in dir etwas bewirkt, wo du Jesus ähnlich wirst. Und ich glaube, dass der Schlüssel der Heilige Geist darstellt. Und als letzte Stelle möchte ich mit euch Titus 3 lesen. Ich habe das aus der neuen Genfer Übersetzung, werde ich das vorlesen. Und das schreibt Paulus dem Titus. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben, wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns errettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und er hat uns zu einem neuen Menschen gemacht. Und wie geschieht das, zu einem neuen Menschen zu werden? Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist derjenige, der unser Retter ist. Er ist derjenige, der Erbarmen mit uns hatte, der sich geopfert hat. Und der Heilige Geist ist diese befähigende Kraft, es ist der Schlüssel, der ein Leben in der Gefangenschaft beenden kann und der ein Leben völlig neu machen kann. Und deswegen bin ich überzeugt, dass selbst jemand, der tief in Problemen steckt, und das erleben wir hier und dort ja auch, frei sein kann von diesen ganzen Süchten, von diesen ganzen Sachen, die ihn bedrängen, weil es die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes gibt. Und ich möchte mit zwei Zitaten schließen, die ich sehr passend fand. Ich glaube, dass das fehlende Etwas in unseren Gemeinden eigentlich ein fehlender Jemand ist, nämlich der Heilige Geist. Ohne ihn leben die Menschen aus ihrer eigenen Kraft heraus und erreichen nur menschliche Ziele. Die Welt jedoch wird nicht durch Liebe oder Handlungen menschlichen Ursprungs bewegt. Und die Gemeinde hat ohne den Heiligen Geist keine Kraft, um anders zu leben als eine x-beliebige Versammlung von Menschen. Aber wenn die Gläubigen in der Kraft des Geistes leben, dann wird sich das in ihrem Leben auf übernatürliche Weise zeigen. Die Gemeinde kann nicht anders, als anders zu sein, und die Welt kann nicht anders, als das anzuerkennen. Und ein weiteres Zitat. Für Paulus und seine Gemeinden war der Geist als erfahrene, kraftspendende Wirklichkeit Hauptakteur allen christlichen Lebens, vom Anfang bis zum Ende. Der Geist deckte alles Wesentliche ab. Kraft zum Leben, Wachstum, Frucht, Gaben, Gebet, Zeugnis und vieles mehr. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich das in meinem Herzen mehr verstehe, dass der Heilige Geist mich zu einem neuen Menschen gemacht hat. Und wenn das wahr ist, und ich glaube, dass das wahr ist, dann will ich das immer mehr und mehr verstehen. Da will ich nicht einfach ein Leben leben, was irgendwie christlich aussieht, sondern ich möchte diese erneuernde Kraft erleben, die der Heilige Geist durch Jesus Christus in mir bewirkt. Ich möchte erfahren, dass ich das Leben oder dass sich das in meinem Leben umsetzt, was Gottes eigentlicher Plan ist. Und das wünsche ich auch euch als Gemeinde. Amen. Ich würde gerne noch, dass wir als Gemeinde beten, und wer darauf eine Antwort geben möchte, der kann das tun, und ich werde dann zum Abschluss beten. Wir können dann aufstehen. Die Gebete möchte ich mich einfach anschließen und dich loben und dich preisen, dass du durch den Heiligen Geist einfach wieder unter uns wohnen kannst, dass du lebendig bist in mir, in dieser Gemeinschaft. So möchte ich beten einfach, dass wir dich nicht unterdrücken, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen in unserem Leben, sondern dir Raum geben. Dem Heiligen Geist unserem Leben Raum geben, dass du uns dich führen und leiten kannst, wie es dir gefällt, und dass wir Menschen werden, die nicht nach Gesetz irgendwie mit dir leben, sondern die aufgrund des Glaubens als gerettete Menschen wirklich mit dir leben dürfen. Möchten dich dafür ehren und dich einfach verherrlichen in dieser Welt. Amen.